der vergangenen Woche habe ich die Predigthörer mit dem Wunsch begrüßt, ein gesegnetes neues Jahr. Nicht wenige waren etwas erstaunt über diese Begrüßung und hatten schon vermutet, ich hätte irgendwo eine falsche Predigt aus der Tasche gezogen und hätte mich ein wenig in der Zeit vertan. Aber nein, es ist tatsächlich bereits seit einer Woche ein neues Jahr. Zwar nicht kalendarisch, aber durchaus ja im Kirchenjahr. Das Jahr der Kirche, der Kirchen, muss man ja besser sagen, wird beendet mit dem sogenannten Ewigkeitssonntag. Und dann wird im Grunde genommen mit Advent die neue Zeit eingeleitet, das neue Jahr eingeleitet. Eine alte Tradition. Warum? Weil man sich schon sehr früh darüber im Klaren war, dass es nicht reicht, einfach Weihnachten zu feiern. Nicht einfach hineinzufallen in dieses Fest, sondern es ist gut, es sich vorzubereiten. Dass man einige Wochen braucht, um sich darauf einzustimmen, um den Blick zu weiten. Denn Weihnachten heißt nicht, dass man sich erinnert. Dass man eine Gedächtnisfeier abhält, was damals vor fast 2000 Jahren passiert ist. Darum geht es nicht. Es geht um viel mehr. Wenn wir das feiern, dass Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist, dann hat das viel mehr Aspekte, viel mehr Gründe. Und so ist eben genau das aufgebaut, dass man den Blick weitet und nicht nur einfach sagt, wir erinnern uns. Advent ist nicht die Erfindung der Süßwaren- und Spielwarenindustrie, um den Leuten noch mehr Gelegenheit zu geben, ihr Geld loszuwerden. Es ist die Zeit, um sich vorzubereiten, einzustimmen. Und ich finde es eine gute Tradition und hilfreich, wenn wir das auch am heutigen Sonntag schon so getan haben, mit den Liedern, die wir gesungen haben, gerade auch mit dem letzten Lied, das uns direkt auf den Predigtext hinführt, so denke ich, ist es gut. Für diese Zeit des Advents ist ein vielleicht unbekannter Text vorgeschlagen worden, den ich aber gerne heute Morgen in den Mittelpunkt stellen möchte. Ein Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung, dort das Kapitel 5. Offenbarung, Kapitel 5. Da heißt es, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und denn jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war 4000 mal 1000. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Soweit Gottes Wort für den heutigen Tag. Vielleicht geht es Ihnen so wie vielen eigentlich, die nach Vers 1 Schluss machen. ein Buch mit 7 Siegeln. Wer versteht schon diesen Text, geschweige denn die gesamte Offenbarung? Das ist nicht unsere Sprache. Das ist nicht unsere Vorstellungswelt. Das ist nicht das, wo wir heute drüber reden würden, sondern das sind Töne einer längst vergangenen Zeit. Und manch einem drängt sich geradezu der Eindruck auf, das, was Johannes hier sieht und beschreibt, das ist doch so, als wäre jede Bodenhaftung verloren gegangen. Die vielen Bilder, die Anbetungslieder, die 3, die hier in diesem Text vorkommen, der Thronsaal Gottes, das scheint doch wenig mit der Realität der Zeit des 21. Jahrhunderts zu tun zu haben. Und auch nicht mit der Gemeinde, so scheint es, des 1. Jahrhunderts. Aber wenn man genauer hinschaut und fragt, an wen hat denn Johannes das alles geschrieben, so muss man sagen, das waren Gemeinden, wenn man mal sie sieht und ansiedelt in der Westtürkei, die 7 Gemeinden, die auch in Kapitel 2 und 3 vorkommen, da muss man sagen, diese Gemeinden standen tatsächlich mit beiden Beinen im Leben. Die Botschaft, die Johannes hier hat, ist nicht abgehoben und geht nicht über die Köpfe hinaus, sondern trifft geradezu das Leben der Menschen damals. Mögen einige Andeutungen genügen, um zu verdeutlichen, wie aktuell diese Fragen sind. Man hatte es damals mit dem Problem des Namenschristentums zu tun. Das heißt, dass Menschen dort in der Gemeinde lebten, die im Grunde genommen vielleicht schon von klein auf mitgenommen wurden, aber keine innerliche Beziehung dazu hatten. Man ist gekommen, weil Vater und Mutter es getan haben oder vielleicht die Großeltern. Man lebte in einer völlig heidnischen Umwelt. Ein Überangebot an Religiosität hat sich den Menschen erschlossen. Alles war möglich. Wer es gerne ein wenig philosophisch hatte, bitteschön. Wer mehr auf erlebnisorientierte Religion stand, kein Problem. Oder ein bisschen Esoterik, auch alles vorhanden. Ein Überangebot an Religiosität zur damaligen Zeit. Und hinzu kam noch, dass man die Erfahrung machte, dass man diese Gemeinde an den Rand der Gesellschaft drängte. Die stören. Was haben die denn schon zu sagen? Diese Botschaft von dem Gekreuzigten, wer will das denn hören? Man hat sie an den Rand der Gesellschaft geschoben, man wollte sie nicht hören, man hat sie ausgegrenzt. Heute würde man neudeutsch sagen, man hat sie gemobbt und man wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Sollen wir sagen, dass die Menschen, an die Johannes hier schreibt, ihren Glauben so erleben, dass er angefochten ist? Die den Eindruck haben, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Lohnt sich das überhaupt noch? Angesichts dieses Überangebotes anderer Religionen? Lohnt sich das Vertrauen auf diesen Gott noch? Wo sehen wir denn etwas von seiner Macht? Wo sehen wir etwas von seiner Herrlichkeit? Wo sehen wir etwas und spüren etwas davon, dass er sichtbar in unser Leben eingreift? Dann kann man sich fragen, sind wir im 21. Jahrhundert oder im 1. Jahrhundert? So unterschiedlich sind die Fragen gar nicht. Und genau in diese Situation hinein sieht Johannes diese Visionen und spricht sie und vermittelt sie. Nun können Sie sagen, das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter, ich verstehe es nun darum auch nicht viel besser. Aber es mag für ihn zunächst mal ein Ansatzpunkt sein, um zu schauen, dass hier nicht über die Köpfe von Menschen hinweg geredet wird. Das hat was mit dem Leben, das hat was mit dem Alltag zu tun. Natürlich in einer Sprache, die nicht die unsere ist, aber vielleicht hilft es, einen Blick hier hineinzuwerfen. Er spricht in Bildern, ja, merkwürdige Bilder, auch richtig. Es geht hier um einen Thronsaal, es geht um die Situation, dass die Menschen hier vor Gott stehen. Und es geht vor allen Dingen um diese merkwürdige Schriftrolle, die von innen und außen beschrieben ist, versiegelt ist. Im Alten Testament gibt es einen Hinweis in dem Propheten Hesekiel, dass es sich vermutlich um das handelt, was wir heute mit einer Ernennungsurkunde verbinden. Eine Woche zurück, letzte Woche Montag, wurde eine neue Ministerin ernannt. Eine hat ein anderes Ministerium bekommen und ein anderer musste gehen. Der eine bekommt seine Entlassungsurkunde und der andere bekommt eine Ernennungsurkunde. Das heißt, mit Hilfe dieser Urkunde, die man aus der Hand des höchsten Repräsentanten des Staates entgegennimmt, kann man dieses Amt ausführen. Da kann kein anderer herkommen und sagen, ich auch. Ich würde es gern auch mal probieren. Nein, das geht nicht. Es geht hier um eine Ernennungsurkunde. Wer ist würdig? Wer ist würdig, diese Ernennungsurkunde aus der Hand Gottes zu nehmen? Nun geht es hier nicht um ein Regierungsamt irgendeines kleinen Staates. Es geht darum, wer ist würdig, die Geschicke dieser Welt zu lenken? Wer ist würdig, wer hat den Anspruch darauf, wer kann es durchsetzen, wer hat die Qualifikation und die Qualitäten dafür, wirklich Herr dieser Welt zu sein? Niemand. So lautet das Fazit. Niemand. Keiner. Keiner ist da, der diese Qualifikationen nachweisen könnte. Niemand. Keiner ist würdig, so das ernüchternde Urteil, das hier gefällt wird. Es wird noch hinzugefügt, keiner von den jetzt Lebenden und keiner von denen, die bisher gelebt haben und verstorben sind. Keiner hat diese Qualifikation. Und die Menschen, die das gelesen haben, wussten sehr genau, was damit gemeint war. Man lebte in einem Reich, das Ausmaße hatte, das wir uns heute kaum vorstellen können, das Römische Reich. Man hatte einen Kaiser, der sich nannte Gott und Herr. Und genau dazu, solche Leute hat man dann im Blick. Heißt es, sie sind nicht würdig. Diesem Urteil Gottes ist auch ein solcher Mensch unterworfen. Kein Augustus, kein Cäsar. Man könnte hinzufügen, kein Pharao. Man könnte hinzufügen, kein Plato, kein Aristoteles. Und welche Namen einem jetzt noch in den Sinn kommen? Keiner ist würdig. Keiner ist würdig, die Geschicke dieser Welt zu lenken. Ja, sie sind groß. Ja, sie haben Macht. Ja, sie können in das Leben von Menschen hineinregieren und sie können dann das Leben von Menschen sehr schwer machen. Aber sie haben nicht die Qualität. Johannes weint, und es heißt ausdrücklich langanhaltend weint er, intensiv. Es ist ein Wehklagen über diese Situation. Es ist keiner da, der wirklich Verantwortung übernehmen kann. Wie wollten sie alle die Welt verändern? Wie wollten sie alle, oder haben sie in Anspruch erhoben, eine neue Weltordnung zu schaffen? Wie alle haben sie in Anspruch erhoben, es besser zu machen und etwas Neues in diese Welt hineinzubringen? Keiner. Johannes will mit dieser Offenbarung den Menschen helfen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Was die Menschen mitbekommen, ist ein Szenario, was sie gut kennen. Dass Leute da sind, die sich das anmaßen, die herrschen, die in das Leben von Menschen eingreifen, die sich Amtsanmaßung oder auf Amtsanmaßung zurückgreifen oder auch nicht. Sie sind nicht würdig. Liebe Gemeinden in Kleinasien, so würde Johannes vielleicht sagen, liebe Gemeinden in Ephesus, liebe Gemeinden in Thyatira und wie ihr auch alle heißt, vor Gott sehen die Großen dieser Welt noch einmal anders aus. Da werden sie anders beurteilt. Da ist der Lack ab. Da können sie nicht bestehen. Da haben sie keinen Bestand. Keiner ist würdig. Doch, sagt Johannes, einer, ein einziger. Und das Erstaunliche ist, dass dieser eine, der eigentlich würdig ist, beim ersten Durchgang offenbar übersehen worden ist. Vorher sind alle da, vorher sind alle genannt, vorher sind alle im Blick. Und auf einmal tut sich da doch jemand hervor, der würdig ist. Obwohl er in der Nähe zum Thron Gottes stand, hat man ihn offensichtlich übersehen. Ein einziger. Und das, liebe Gemeinde, was Johannes hier sieht, ist, mit Verlaub gesagt, ein starkes Stück. im besten Sinne des Wortes. Es widerspricht dem, was die Menschen damals empfunden haben und was die Menschen zu allen Zeiten empfunden haben und heute genauso empfinden. Das, was hier gesehen wird, entspricht nicht dem, was uns heute bewegt. Auch wir haben es mit Menschen zu tun, die den Anspruch haben, dass sie Macht hätten. Auch hier haben es mit Menschen zu tun, die den Anspruch erheben, das Schicksal aller Menschen liege in ihrer Hand. Wir erleben es heute genauso, dass Menschen sich als Herr über Leben und Tod aufspielen. Vielleicht nicht in unserer Zeit, aber der Hinweis mag erlaubt sein an dieser Stelle, dass es auch im letzten Jahr noch nie so viele Christenverfolgungen gegeben hat wie in den Jahren zuvor. Man geht davon aus, dass über 100.000 Menschen ihr Leben verloren haben aufgrund ihres Glaubens. Das ist die Realität, mit der wir es in dieser Welt zu tun haben. Aber Johannes sagt, das ist nicht das, was eigentlich gilt. Das Leben in dieser Welt liegt nicht wirklich in den Händen der Reichen und Mächtigen und Gewaltigen. Die Zukunft der Welt wird von einem anderen bestimmt. Aber dazu braucht man wirklich eine Offenbarung, um das zu verstehen. Denn das erschließt sich nicht unserem Verstand. Wer ist dieser? Es fällt auf, dass hier zwei Bilder genannt werden und das eine aber sofort wieder in den Hintergrund tritt. Da ist zunächst von dem Löwen genannt oder Löwe bezeichnet, der Löwe von Juda, ein Abkomme von David, ja. Aber es wird gleich wieder relativiert. Was Johannes eigentlich sieht, ist ein Lamm, ein kleines Schaf, ein Lämmlein, müsste man eigentlich sagen. Wenn man es versucht, auf den Punkt zu bringen, müsste man sagen, ein nicht ausgewachsenes Lamm. Aber das ist auch ein bisschen schwierig, das so zu formulieren. Klein, dürr, unscheinbar. Hinzu kommt noch, es ist verwundet. Verbindet man Macht und Herrlichkeit, Regieren und Verantwortung, Stärke und Hoheit nicht mit völlig anderen Bildern? Wer würde das mit einem Lamm vergleichen? Ein kleines Tier, das offensichtlich schon zur Schlachtbank geführt worden ist. Noch einmal, das ist mit Verlaub etwas, was unserem Denken widerspricht. Das kann man nicht logisch erklären. Mit dem Bild von dem Löwen könnten wir uns noch anfreunden, aber mit dem Lamm? Wir kennen es von heutigen Wappen. Stellen Sie sich vor, das Land Bayern würde im Lappen ein Lamm führen. Kommt ein bisschen merkwürdig. Da werden Tiere gebraucht, die Macht ausdrücken, Power, Gewalt. Gibt es Zeichen größerer Machtlosigkeit als eben dieses Bild? Könnte man es noch drastischer ausdrücken, dass hier jemand die Macht wirklich in den Händen hält, der sie eigentlich gar nicht hat, als mit diesem Bild? Aber genau das ist das Zeichen des Christus. Er ist derjenige, der wirklich würdig ist, das zu nehmen. Er erweist sich als derjenige, der wirklich die Qualifikation und die Qualität mit sich bringt, um als Herr dieser Welt zu gelten. Aber so völlig anders. Er verzichtet auf Reichtum. Er kommt in einem Erdloch zur Welt. Er verzichtet auf Macht. Er wird wie ein Verbrecher hingerichtet. Er gebraucht keine Gewalt, um Konflikte zu lösen. Er ballt nicht die Faust und schlägt rein, sondern verbindet auch noch seine Gegner. Er hat nicht um Anerkennung gebuhlt, sondern lässt sich verspotten. Und hat seinen Jüngern nichts anderes verheißen und mit auf den Weg gegeben, dass sie genau diesen Weg zu gehen haben, den auch er gegangen ist. Aber es ist nicht nur das Bild der Gewaltlosigkeit, nicht nur das Bild der Machtlosigkeit. Es ist das Bild eines schon bereits geschächteten Lammes, eigentlich tot und wieder lebendig geworden. Interessant ist, dass ein Lobpreis, den wir hier hören, genau das deutet. Genau das deutet. Es ist nicht nur das Leiden eines Unschuldigen, das Sterben eines unschuldigen Menschen. Dieses Sterben wird gedeutet als etwas anderes. Es ist die Deutung des Todes Jesu als Versöhnung zwischen Gott und Menschen. als Grundlage für ein neues Leben. Wenn man hier an dieser Stelle einhakt und darüber nachdenkt, was es bedeutet, muss man sagen, dass sich diese Bilderwelt natürlich nicht uns sofort erschließt, nicht unsere Welt ist. Aber nach dem Verständnis des Alten und Neuen Testamentes wird doch deutlich gesagt, dass eigentlich das Verhältnis zwischen Gott und Mensch so grundlegend gestört ist, dass kein Mensch von sich aus zu Gott kommen kann. Der Mensch kann nicht mit Gott. Es geht nicht. Aber aufgrund dieses Handelns, dieses Lammes, dieses Jesus von Nazareth, aufgrund seines Lebens, wird etwas völlig Neues geschaffen. Dass der Mensch zu Gott kommen kann. Dieses Handeln wird durch seinen Tod in Kraft gesetzt. Durch dieses Handeln. Er hat die Menschen erkauft. Aus allen Ländern. Nicht nur beschränkt auf die einigen wenigen Reichen vielleicht und reichen Länder, aus allen Völkern, aus allen Gegenden dieser Welt dürfen nun Menschen wirklich in diese neue Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Was für ein Gegensatz. Da erlebt man einen Kaiser, der aus freien Menschen Sklaven macht. Und wir hören von einem Jesus, der aus Sklaven freie Menschen macht. Man erlebt einen Kaiser, der mit brutaler Gewalt Menschen unter seine Gewalt zwingt. Und hören von Jesus, der sein Leben selbst als Opfer gibt. Der bedingungslos für andere ist. Bedingungslos für mich ist. Und uns Gott angenehm macht, so dass wir vor ihm leben und mit ihm leben können. Nur ein einziger, so heißt es, ist würdig, hier das Geschehen dieser Welt in seiner Hand zu halten. Nur ein einziger. Aber dieser eine ist einer für uns. Dieser Jesus steht auf unserer Seite. An unserer Seite und für uns. Der sich wegen uns zum Gespött dieser Welt macht. Er kommt uns in aller Schwachheit entgegen. Ich denke, das ist etwas, was wir eigentlich nicht begreifen können. Für mich einer der scheinbar widersinnigsten Sätze in der Weihnachtsbotschaft heißt: Der Retter ist geboren. Und woran werdet ihr ihn erkennen? Er ist in Windeln gewickelt. Bitte schön, wer will das denn begreifen? Gibt es ein Zeichen größerer Schwachheit und Geringheit? Dieser Jesus, dieser Herr dieser Welt, der Einzige, der wirklich würdig ist, kommt uns in dieser Schwachheit entgegen? Er ist für uns. Er ist für uns. Ich sehe darin immer wieder und ganz neu eine Botschaft für die Mühseligen und Beladenen dieser Welt. Menschen, die nicht mehr weiter können. Menschen, die keine Perspektive haben. Menschen, die Fragen mit ihrem Leben haben und den Eindruck haben, dass es nicht weitergeht. Nicht du musst dich Gott nähern, sondern Gott hat sich dir genähert in Jesus. Er kommt dir entgegen. Das ist doch das Evangelium. Gerade für die Mühseligen und Beladenen, gerade für die, die keine Perspektive mehr haben. Das Kind in der Krippe, der Herr dieser Welt. Und dazu bedarf es wirklich einer Offenbarung, um das zu verstehen. In dem geschlachteten Lamm, dem gekreuzigten Verbrecher am Kreuz, den erhöhten Herrn und Heiland dieser Welt zu erkennen, dazu braucht es eine Offenbarung. Wer es erkennt, den scheint es allerdings nicht mehr auf den Beinen zu halten. Sie fallen alle nieder, so heißt es hier. Sie erkennen in ihm, der wirklich so gehandelt hat und für die Menschen eingetreten ist, wirklich den, der alles getan hat, und fallen nieder. Vor einem Lamm, vor einem Gekreuzigten. Die vier Gestalten, die 24 Ältesten, alle Engel fallen vor ihm nieder. Eine unübersehbare Zahl, alle Geschöpfe im Himmel, unter der Erde, überall, ob gestorben oder noch lebend, sie alle beten an. Es wird Lobpreis hier geübt. Jemand hat es so gesagt, mit Räucherwerk und allem drum und dran, Lobpreis mit allen Sinnen. Mit allem Sinnen. Er allein, Christus, ist würdig, die Geschicke dieser Welt in seine Hand zu nehmen. Noch einmal, es ist der Neugeborene im Stall, in einem Erdloch. Er ist würdig, wirklich Herr dieser Welt zu sein, durch sein Handeln, durch sein Sterben. Darin ist er würdig geachtet und darin ist ihm keiner gleich. Und deswegen gehört ihm alle Ehre. Wenn Sie diese drei Lieder noch einmal zu Hause nachlesen, in diesem Kapitel, so wird deutlich, dass man versucht, damit auszudrücken, wer dieser Jesus ist und sein Handeln zu beschreiben und dass ihm dann wirklich auch alle Ehre gebührt. Ein Ausleger hat zu diesem Text gesagt, und das fand ich ganz hilfreich, Johannes hört die Melodie der Zukunft. Er hört die Melodie der Zukunft. Er sieht schon weiter. Das könnte man nun als billige Vertröstung werten und sagen, Christen sind doch immer wieder diejenigen, sehen halt den Mund hier in dieser Welt und freuen dich auf etwas, was du nicht siehst. Nein, darum geht es nicht. Sondern Johannes sagt deutlich, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Dieser in die Welt gekommene Jesus von Nazareth, dieser Schwächling nach außen hin, er kommt wieder. Und er, der uns die Nähe Gottes so nahe gebracht hat, und so verdeutlicht hat, er wird wiederkommen. Und dann wird er regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine Melodie der Zukunft, aber keine billige Vertröstung. Und ich denke, es ist gut, wenn ab und zu ein wenig dieser Schleier gelüftet wird, damit deutlich wird, wer und was uns erwartet. In der Tat ist es wirklich Adventszeit. Wir sehen das Kind in der Krippe, wir erinnern uns daran und halten es vor Augen, ob nun in Gottesdiensten, in Feiern oder in persönlicher Stille oder wie auch immer. Aber das ist nicht ein rückwärtsgewandter Blick. Wir wissen auch, dass er, dieser Herr, wiederkommen wird. Ihm gebührt alle Ehre und Macht, dem Lamm, das so scheinbar gering und so schwach ist. Er ist der Herr dieser Welt. Auf ihn warten wir. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir mit diesem Herrn reden. Wenn es Ihnen möglich ist, stehen Sie doch bitte zum Gebet auf. Herr Jesus Christus, das scheint uns nicht einzuleuchten. Das scheint widersinnig zu sein, paradox zu sein, wenn wir auf dich schauen, auf den Herrn dieser Welt, der in diese Welt gekommen ist und so schwach geworden ist, so gering geworden ist. Und doch, dass du der Herr dieser Welt bist. Herr, dieses zusammenzuhalten und zu denken, das kannst du uns schenken. Dass wir das erkennen in dir, dass du uns so nahe gekommen bist und dass Weihnachten die Botschaft von dem heruntergekommenen Gott ist, der uns nahe kommt. Ein Gott, der uns in die Augen schaut. Ein Gott, der uns auf Augenhöhe begegnet. Herr, dafür danke ich dir, dass das Weihnachten wirklich ist. Aber schenk uns auch den Blick, dass wir auf dich warten, dass du der wiederkommende Herr bist und dass wir die Zukunft des bereits Gekommenen vor uns haben. Herr, hilf uns, diese Perspektive zu bewahren in unserem Alltag, wenn wir den Eindruck haben, dass alles über uns zusammenbricht. Wenn wir den Eindruck haben, wir schaffen es nicht. Bewahre uns diese Perspektive, dass du wiederkommen wirst. Amen.